on myself. Letztes ist mal erstens über die Bänder reden, Schwierigkeiten von denen in Deutungen gesprochen und zweitens ganz konventionell in einer Darstellung der Biografie, die sich sehr stark bei den populären Büchern von Hubert Meyer und auf die Dokumentation stützen sowie auf Selbstäußerungen und Interviews. Wir sind sozusagen gekommen bis zu ihrer Erkrankung 1968, einem schubhaften Leiden, von dem sie sagt, dass es bis heute währt. Festgestellt, dass wir es ihrer Selbstaussage nach einerseits mit einer extrem beweglichen, aktiven Frau, die auch mit einem Behinderten zu tun haben, und dass in diesem Fall die Wahrnehmung über Medien einen anderen Stellenwert gewinnt. Hier hat man das Müller-Interview zitiert. Die Angstvision im Fernsehapparat ist kaputt, weil man ja nicht rausgehen kann. Und im zweiten Profilinterview mit Müller, was wir heute für die Wirklichkeit halten, ist eine Fernsehwirklichkeit, darüber schreibe ich. Da haben wir dann ein bisschen zu diskutieren begonnen, die Kollegin und ich, ob das jetzt eine besondere Form der Wahrnehmung ist, dass ist es ohne Zweifel. Gleichzeitig ist es aber auch etwas, was im Zeitgeist liegt. Wir haben damals schon etwa 80 Jahre Erfahrung mit der reformierenden Kraft von Massenmedien hinter uns gehabt. Wir hatten Karl Kraus, der den Druckfehler König Lehrer statt König Lear für wahrer gehalten hat, als eben das Authentische. Wir hatten Marshall McLuhan, der uns erklärt hat, dass das Medium selbst die Botschaft ist und nicht die Inhalte, die das Medium vermittelt. Und wir hatten Elias Canetti, der in Masse und Macht die Frage gestellt hat, dass irgendwann einmal kollektiv alle Ausschüttungen die Realität verlassen haben und uns nur mehr in vom Medien vorgegebenen Mustern bewegen. Bei Canetti war das eben die Aussage eines Dichterphilosophen. In der französischen Soziologie war eines Baudrillard, ist das ausgebaut worden in der Idee der Simulation. Also wir sind sozusagen umgeben von Simulationen, die Linke existiert nicht mehr, sie vollführt nur mehr Scheinkämpfe, also wir sind eben aus dem, das Reale ist uns verloren gegangen. Ja? Vielleicht ist das ein vermittelnder Punkt zwischen diesen biografischen Orientierung an Wahrnehmungsmustern und dem, was im Zeitgeist liegt. Ich habe Ihnen erzählt, dass sie im Jahr der Revolte 68 das Haus nicht verlassen konnte, gefesselt war an ihre Mutter und den damals schon ziemlich dementen Vater, der ständig abhauen wollte und der als Wanderer im Spätwerk immer wieder auftaucht, dass sich also in einer Extremsituation bewegt hat, die durchbrochen wurde von den Besuchen des Malers Robert Zeppel-Sperlo, über den wir im Zusammenhang mit ihrem ersten Roman Bukolit recht viel sprechen werden. 1971 wurde sie staatlich geprüfte Organistin. Sie hat keine Virtuosenkarriere geplant, hat schon in der Mittelschule Gedichte geschrieben, die in der damals noch für unser Kulturleben wichtigen Zeitschrift Neue Wege des Theaters der Jugend erschienen ist. Sie hat das Liebesgedichte genannt, es waren Gedichte, die stark auf die Mechanik des Sexualaktes konzentriert waren. Sie war schon 1967 Gast der Jugendkulturwoche. Dort hat sie Autorinnen wie Barbara Frischmuth kennengelernt und sie hat mit Michael Haneke Bekanntschaft geschlossen, der ja dann ursprünglich das Drehbuch zur Klavierspielerin schreiben sollte und dann später den Film gedreht hat, Gerd Jonke, Werner Kofler kennengelernt, das heißt jene Gruppe von Autoren, die dann später den Nukleus der Grazer Autorenversammlung bei der Spaltung des Fanclubs bilden werden. 1967 hat sie Lisas Schatten verfasst. Man ist auf sie aufmerksam geworden. Otto Breicher, ein einflussreicher Kunstkritiker, hat sie gefördert. Gerhard Fritsch, der damalige Herausgeber der Zeitschrift Literatur und Kritik, die heute von Markus Gauss herausgegeben wird, hat sie gefördert und sie hat Janloff kennengelernt. Bei der Jugendkulturwoche, so hieß das damals, 1969, hat sie zweimal den ersten Preis gewonnen, einmal für Prosa und einmal für Lyrik. Lustigerweise ist sie mit ihrer Mutter dorthin gefahren und es scheint, dass sie begonnen hat, das Leben in der Öffentlichkeit zu genießen, und zwar auf eine sehr glamouröse Art. Das ist jetzt nicht Tratsch, mir ist das wichtig, worüber ich jetzt sprechen möchte, und ich denke, es ist auch wieder wichtig. Es ist die Frage der weiblichen Bekleidung. Über Textilien spricht sie gerne und lässt gerne darüber sprechen. Es ist ein sehr eigener Stil, den sie pflegt, und ich denke, dieser Stil ist eben auch einer eigenen Hermeneutik wert. Man macht sich kenntlich mit dem, was man anzieht. Und wenn wir die zahlreichen Fotos, die es von ihr gibt, verfolgen, dann hat sie recht früh diese von der Kettermode antizipierte, eklektische Welt der 90er Jahre, also diese Mischung aus Hip-Hop und teurem Design, antizipiert. Es steht so in der Mitte zwischen dem gebändig Damenhaften und dem Rebellischen. Und das ist, wenn Sie alle mit mir nachdenken über weibliche textile Leitbilder, doch eigentlich eine sehr eigene Position. Also das ist sicherlich eine Absage an die, ja, an die grüne Frau der 80er Jahre mit den Birkenstock-Sandalen, und das ist auch eine Absage an Zara und Pick und Glockenburg mit den billig teuren Sachen, und natürlich auch eine Absage an die Imitationen von H&M, eine Absage an die serielle Individualisierung, die sie zum Beispiel von Escada vorgenommen wird, eine Absage an unsere traditionelle österreichische Mode und dann schließlich noch eine Absage an unser traditionell damenhaftes, die symbiotische, wäre aber Wagner, die symbiotische Beziehung zwischen einer Frau und ihrer Schneiderin. Ja? Also, das ist ein ästhetisches Distanzierungsmanöver mit einer hohen Eklektik mit den Sportschuhen und den teuren Yamamoto-Oberteilen und möglicherweise einer Reebok-Jacke dazu. Da zeigt jemand einerseits, dass in dieses Accessoire von Frau sein, dieses traditionelle Accessoire von Frau sein, wichtig ist, dass er oder sie sich aber nicht fremd bestimmen lässt und gleichzeitig aber eklektisch aus dem Vorhandenen auswählt. Also das ist nicht etwas Schrilles, Selbstgemachtes, Selbstentwickeltes. Das ist sehr plump, was ich jetzt hier versucht habe. Ich glaube, man könnte hier weitergehen und ich erzähle es auch deswegen, weil es in dieser Weise im Jackie Kennedy Teil von der Tod und das Mädchen kommentiert wird und weil ja auch Jackie Kennedy sozusagen ein bekleidungsmäßiges Leitbild war. Ja, und weil ich auch immer wieder überrascht über Analogien zu Thomas Bernhard bin und bei dem spielt ja auch das Textil eine wichtige Rolle zur Kenntnismachung einer Person. Also seine Figuren entwickeln sich vom Waldjanker über das Herrestwitzago zum italienischen Anzug. Und er selbst hat sich ja ebenfalls gerne in den Medien gezeigt mit seinen vielen Schuhen. Und vor allem sein Freund Franz Josef Altenburg, der Enkel des Kaisers und gleichzeitig der Vater eines Schuhmachers, einmal gesagt hat, der hat ja nichts Gnades gehabt, das war ja alles Kleb, was der gehabt hat. Also, da gibt es auch noch eine Hierarchie, sozusagen. Und bei Bernhard ist eben auch unser traditionelles Textil, das ja ungeheuer viele Möglichkeiten in sich birgt und ja mittlerweile sich auch internationalisiert und Stoffe von hoher Qualität verwendet, ist das ursprünglich noch das Bös-Dumme. In dieser Zeit hat sie ihren ersten Skandal wegen Obszönität, irgendwo hat sie den Rock gelüpft, man hat ihr Drogen unterstellt, die übrigens auch in diesem ersten Roman Ukolit, zu dem wir heute vielleicht noch kommen, eine nicht unwichtige Rolle spielen. Ihr Vater ist 1969 gestorben am Steinhof, einem Locus Classicus der österreichischen Literatur von Thomas Bernhard bis zu Brigitte Schweiger hinauf. Sie war wieder beweglich, hat sich mit Wilhelm Zobel, einem Musiktheoretiker, Komponisten und Literaten, in das Wiener nach 68er Leben gestürzt. Zentral im Wiener Kulturleben oder im literarischen Leben dieser Zeit war die Idee von einem Tod der Literatur. Holzinger und Zobel haben eine Reihe herausgegeben, Edition Literaturproduzenten, Also Schriftsteller sind sozusagen Produzenten und nicht mehr. Es ist interessant, dass das zeitgleich, aber inhaltlich nicht identisch mit den Überlegungen Foucaults zum Ende des, zum Tod des Autors erschienen ist. Also bei Foucault sind es mehr die anonymen Mechanismen, die Diskurse, die durch uns hindurchgehen und die auch schreiben. Bei dem Wiener toter Literatur ist es stärker der Schriftsteller als ein Lohnarbeiter, der dann unter Umständen sich auch in den Dienst einer politischen Bewegung stellt. Michael Scharan zum Beispiel hat gefordert, wir sind nach 68, und Sie wissen ja, das österreichische Jahr 68 war nur eine heiße Viertelstunde. Das, was international eine Bewegung war, hat sich bei uns zeitlich ein bisschen verschoben. Michael Scharang also hat gefordert, dass man Rundfunkstationen und Theater besetzt. In der Grazer Kulturzeitschrift Manuskripte hat eine große Debatte stattgefunden zu dem auch von Jean-Paul Sartre behandelten Thema, was kann Literatur, Coleridge und überraschenderweise auch Handke haben die Position vertreten, Literatur kann die Menschen verändern. Ich denke, dass bei Handke damals schon mehr eine ästhetische Erziehung war. Jelinek hat dagegen argumentiert, durch Kunst kann nichts verändert werden, weder das Bewusstsein noch sonst etwas. Das heißt, die Instrumentalisierung von Kunst, die in den Dienststellung von Kunst, in den Dienst von etwa einer politischen Bewegung, hat sie damals noch abgelehnt. Es gibt ein Nahverhältnis zum Wiener Aktionismus, gemeinsam mit Zobel und einem jungen Maler, der unter dem Pseudonym Aramis, das ist einer, das ist nicht nur ein Herrn-Aftershave, sondern auch einer der vier Musketiere oder drei Musketiere, erzählt. Ein Terrorstück mit Publikum konzipiert unter dem Titel Rotwäsche. Das Hervorstechende an dem Terrorstück war eine Kopulation am Klavier, das erste Klavier, das hier auftaucht, das dann zertrümmert wird. Sie hätte, macht sie jetzt einen Schwenk gegenüber ihrer Position in den Manuskripten, bisher nur öde Kunst gemacht. Ich zitiere: Meine Literatur wird nicht mehr für Literaturmanager gemacht werden dürfen. Meine Literatur wird ihre Isolation aufzugeben haben. Endet es einen bemerkenswerten Satz. Meine Literatur wird ihre Isolation, wenn das jemand schreibt, der vorher ein Jahr sozusagen eingesperrt war, dann gewinnt das einen intimeren Charakter, als das auf den ersten Blick aussieht. Meine Literatur wird heiß werden müssen, wie eine Explosion, wie in einem Rauchpilz wird das sein, wie Napalm. Ich als Kunstproduzent muss die Wirkung eines Kampfgases besitzen. Das ist ein bisschen die Sprache der Roten Armee-Fraktion, der Kaufhausbrandstifter, der Andreas Bader. Das ist also sicherlich ein außerliterarischer Standpunkt, der aber eine große Repräsentativität hat. Jetzt sich Texte von Ulrike Meinhof durchlesen, dann finden Sie eine ähnliche Metaphorik, die Metaphorik von Texten als Kampfgas, Texten als Bomben und ähnliches. Sie hält aber auch fest, dass sich das System Kunst, und zwar beruft sie sich hier nicht auf den Marxismus oder den 68er Aktivismus, selbst kritisieren müsse. Das ist wiederum ein Aspekt, der, denke ich, in ihrem Werk nicht sonderlich stark herausgekommen ist. Sie wendet sich gegen die Inbesitznahme der Kunst durch die Herrschenden. Es ist schwer, wenn man sich den Text anschaut, herauszufinden, was sie unter Kunst und was sie unter Herrschenden damals verstanden hat. Generell gehört es zur österreichischen Literatur rund um 1968 dazu, dass sie einen relativ, wie soll ich das einmal sagen, einen relativen Retrobegriff von Herrschaft, von Macht und Ähnlichem gehabt hat. Das ist mir deswegen wichtig, weil sie dann in ihrer Auseinandersetzung mit Eider das revidiert hat. Also die Macht, das waren eben die Lodenjacke tragenden Kleinunternehmer. Und ich denke, die haben damals, die sind doch irgendwo schon in der zweiten Phase der Globalisierung, auch wenn wir es nicht begriffen haben. Und wir haben damals schon etwa den Niedergang der Vorarlberger familienorientierten Textilindustrie. Ja? Also so, vielleicht hat es in den 50er Jahren noch so die Vorarlberger Familienunternehmer gegeben, die so mit Marschall und mit der Lodenjacke in ihren patriarchalisch geführten Betrieb gegangen sind. Vielleicht war das damals noch ein Erkenntnismerkmal der westeuropäischen Gesellschaft. Aber vor allem die osteuropäische Gesellschaft war doch schon stark von einer staatlich dominierten Ökonomie beherrscht, die bei ihr kaum eine Rolle spielt. Bei ihr sind das eben vielleicht noch Gerd Fröbe-Kapitalisten mit Zigarre, ja, also etwas jüngere Ausgaben von dieser Wiederaufbau-Generation. Und was das jetzt bedeutet, dass dieses Bild von der herrschenden Klasse etwas mit Kunst zu tun hat, das scheint mir eine offene und erklärungsbedürftige Stelle zu sein. Das sage ich jetzt nicht, um Sie zu kritisieren, sondern weil es hier in dieser Vorlesung ja auch darum gehen wird, die Vorstellung, es ist das eine politische Autorin einer Überprüfung zu hinterziehen und zu fragen, was ist ihr Politikbegriff? Ja, und ihr Begriff von den Herrschenden und von der Opposition der Kunst gegen die Herrschenden und von dem Missbrauch gegen die Herrschenden trifft einfach die Zeit nicht. Das ist die These, die ich jetzt hier formuliert habe und der so gerne widersprechen kann. Sie nimmt an einer legendären Aktion teil, und zwar an der Aktion gegen den Twenshot. Wenn Sie je mit den alten Herren, ich habe gestern das Vergnügen gehabt in so einer Diskussion mit dem Robert Schindl und kein alter Herr, der Ruth Beckermann und der Sängerin Beatrice Neundlinger über diese große alte Zeit, die wir da gemeinsam angeblich erlebt haben, dann war die Twenshot-Aktion etwas ganz Wichtiges. Kurier und die österreichische Jungarbeiterbewegung haben im damaligen Messepalast, also im heutigen Museumsquartier, eine Art, ja, wie wenn halt eine Messe stattfindet, aber ich weiß nicht, ob da ein Bild frei war. Nun, auf jeden Fall, Elfriede Jelinek an einer Aktion gegen den Konsumismus teilgenommen. Ein heute bekannter Maler, Leander Kaiser, ein Begriff? Galerie Beitler, nicht im Fels. Jemand aus dem Kreis von Robert Schindl ist dabei festgenommen worden. Jelinek hat sich eingesetzt, hat Texte verfasst, die mehr oder minder die Ideen von Herbert Marcuse, also durch das künstliche Erwecken von Konsumbedürfnissen werden wir manipuliert und Herrschaft wird stabilisiert. Vielleicht versuchen Sie einen Link zu finden zwischen diesem Gedanken und Ihrem eigenen Konsumismus, der aber gleichzeitig kein manipulierter ist. Ja? Das heißt, sie hat wohl auch so viele Schuhe wie der Thomas Bernhard, aber es sind nicht die von außen vorgegebenen, da muss es eine Grenzlinie geben. Ja? Es muss eine legitime Lust, und das scheint mir eine Weiterentwicklung zu sein, an Selbstdarstellung, am Textil geben, und es muss eben diese manipulierte, die uns dazu zwingt, immer dem Beck- und Glockenburg-Prospekt zu folgen oder sonst etwas. Sie unterstützt das von Günter Nenning initiierte Volksbegehren zur Abschaffung des Bundesheers. Ist das irgendwie noch ein Begriff? Das war einfach die große Aktion, die über einen längeren Zeitraum im Grunde den Pariser Mai für Österreich nachgestellt hat. Also Günter Nenning hat mit Hilfe eines Jusstudenten einen Verfassungstext entworfen, in dem das Bundesheer abgeschafft werden sollte. Die beiden waren viel unterwegs und haben vor allem Grundwehrdiener, die diesen Text in der Kaserne verteilt haben, Strafverfahren hatten, vor Gericht als Machthaber verteidigt, und es hat sich daneben eine relativ witzige Kampagne gegen das Bundesheer entwickelt. Sie wissen, das heißt BH abgekürzt. Es gab Plakate mit Dinosauriern drauf, da ist drauf gestanden, ausgestorben, zu viel Panzer, zu wenig Hirn. Es gab Plakate mit Frauenspersonen und darunter stand, der Lenz ist da, wozu BH. Und mein absoluter Lieblingsslogan war, verstärkten Lenz, die Liebe sich ist ein BH, nur hinderlich. Auch ein BH gibt allen Frauen Sicherheit und Selbstvertrauen. Sie sehen schon diese Verquickung von Sexualität und Politik, wie sie für diese 68er Generation charakteristisch ist. Das Ganze ist so geendet, dass Nenning, der zwar von Kreisky ein Wurstl genannt wurde, das Ganze hinüber auf die Sozialdemokratie kanalisiert hat, die Bundesheerdienstzeit versprochen hat zu verkürzen und mit diesen Versprechen unter den Jungwählern, die damals nicht so wie heute nur eine symbolische Bedeutung hatte, weil Großteil der Wähler ist etwas älter, sondern die damals wirklich noch wahlentscheidend waren, und die SPÖ hat also damit die Wahl begonnen und eine Minderheitsregierung, die von der FPÖ gestützt wurde, begonnen, und die sogenannte Ära Kreisky begann. Nun, was bringt Elfriede Jelinek zu Politikerin? Erstens einmal gibt es da eine Familiengeschichte von Großvätern, die da irgendwie schon organisiert waren. Es gibt Zeitgeist, es gibt persönliche Sympathie. Prinzipiell ist sie, und ich werde das Thema jetzt relativ auswachsen, weil das ist eines der großen Löcher in diesen Büchern von Koberg-Meyer und überhaupt in all den Jelinek-Biografien und auch in den Interviews, die auf ihren Selbstangaben wurzeln. Lebensmäßig, denke ich, stellt sie in der österreichischen Gesellschaft einen Gegenentwurf zum linken Lebensstil dar. Vielleicht konnte man so etwas in der Kommunistischen Partei Italiens finden, die erlesen, gekleideten, hochkultivierten kommunistischen Parteibürger. Bei uns hat es kaum eine großbürgerliche intellektuelle Linke gegeben, sondern sehr stark eine Dominanz des Proletarischen oder des Aufsteigertums. Der Widerspruch wird noch oft auftauchen zwischen diesen beiden gesellschaftlichen Gruppierungen. Jelinek hat das später so gesehen. Ohne mein politisches Engagement wäre nichts von meiner Literatur möglich. Das ist ein sehr, sehr toller Satz. Und das ist ein Satz, der als Selbstinterpretation einer Autorin diesem politischen Engagement irrsinnig viel zuschreibt. Es ist auch ein Satz, der nach dem, was ich Ihnen jetzt an biografischen Informationen gegeben habe, von einer 15, 16, 17-Jährigen, die einfach schreibt von einer Eingesperrten, die angeblich, wenn die Verlagsangabe stimmt, diesen kleinen Roman Zukunft in einem Monat im Jahr 68 schreibt. Ja. Also das ist mehr, der Satz ist mehr die Anpassung an eine Folklore, an diese Folklore des Schriftstellers, der der Arbeiterbewegung oder der politischen Bewegung oder ähnliches etwas verdankt. Ich fahre fort mit dem Zitat. Obwohl ich weiß, dass es vergeblich ist, strample ich halt verzweifelt und versuche eine Schneise der Ordnung in dieses Chaos von Schrecken, das ich täglich vor Augen habe, hineinzuschlagen. Ich maße mir, indem ich schreibe, eine Art Herrschaftsrecht an, das ein Arbeiter am Fließband zum Beispiel nicht hat. Meine politische Arbeit ist eine Bußübung, um diese Anmaßung aufzuheben. Das hat vielleicht mit meiner katholischen Kindheit zu tun. Ich bin vom Katholizismus zum Kommunismus übergetreten. Die kleinen Leute sind nicht meine Freunde, sicher auch nicht meine Leser. Trotzdem lasse ich nicht davon ab, sie zum Gegenstand meiner Literatur zu machen. Robert Schindler hat mich gestern aufgefordert, ich soll die Sachen aus der damaligen zeitlichen Perspektive betrachten und nicht aus der heutigen. Dennoch muss man sagen, das, was sichtbar wurde in den folgenden Jahren am politischen Engagement der Elfriede Jelinek, war von außen betrachtet. Man hat sie ja gesehen, wenn man als Universitätsassistent auf irgendwelche Friedenskongresse nach Warschau gefahren ist oder sonst etwas. Von außen betrachtet war das ungefähr so aufregend wie ein Hausmusikabend in der Klavierspielhalle. Also recht langweilig. Ich sehe auch nicht, wo er dieses politische Engagement etwas ermöglicht hat. Es hat keine Förderung gegeben, es gibt niemanden, bei dem sie sich bedanken muss. Es war sozusagen alles in ihr. Sie hat, und vielleicht ist das wichtig, sie hat viel gegeben, aber relativ wenig genommen. Dann ist dieser eigenartige Satz, obwohl ich weiß, dass es vergeblich ist. Da wird dieser Satz a posteriori, oder dieses Engagement a posteriori, als ein absurder Akt hingestellt. Das kann man so machen. Ja, ja natürlich. Sie können einem Freund, der Sie fragt, gehst du immer in das Seminar, sagen, ja, bringt eh nichts, aber ich gehe halt hin. Nur, das ist okay in der Kommunikation mit diesen Freunden. Aber Sie sind ja auch in einer Gemeinschaft mit den Leuten in diesem Seminar. Und wenn man so eine intensive Sache, also eine absurde Sache hinstellt, dann täuscht man doch diese Gemeinschaft, die da ja vorhanden gewesen sein muss. Das heißt, das ist eine sehr solipsistische Darstellung ihres politischen Engagements. Es ist ein engagiertes Ich, aber es fehlt das, was vor allem bei einem linken Engagement das Zentrale ist, nämlich das Wir. Und wir werden das dann später hören. Wir ist ein großer Horrorbegriff. Also eine ihrer Lektorinnen hat einmal die Wirs in Steckenstab und Stange gezählt und ich glaube, es sind 321, aber nageln Sie mich nicht darauf fest. Und das ist immer das Wir der Kronenzeitung-Leser und der NS-Vermittler und Ähnliches. Und dann schreibt sie eben von ihrem verzweifelten Strampeln, politisches Engagement, wenn man es als absurd betrachtet, und das tut zum Beispiel Albert Camus im Mythos des Sisyphus, kann auch ein absurder Akt sein. Nur die Camus'sche Denkfigur, ich zitiere den deswegen als Referenzautor, weil er in den Ausgesperrten mehrere Male angesprochen wird und das lässt darauf schließen, dass die Autorin sich mit ihm beschäftigt hat. Bei Camus ist eben das Absurde ein Ausweis unserer Freiheit. Also, der Don Juan ist ein absurder Typ, weil er bei jeder Frau den Eindruck hat, das ist die fürs Leben und mittlerweile genügend Routine hat, dass er mit einem kurzen Veni-Veni sie dazu bringt, auf sein Schloss mit ihm zu gehen. Aber er weiß, das ist widerlich und das gibt ihm das Absurde. Denn wüsste er, das ist die Frau fürs Leben, dann wäre er ja nicht frei, sondern dann wäre er determiniert von einer ganz konkreten Zielsetzung, von einer Vernunft und Ähnlichem. Also der Terrorist ist gerade deswegen frei, weil er weiß, dass er absurd handelt. Wüsste der Selbstmordattentäter, wenn er jetzt in der grünen Zone sich in die Luft sprengt, dann ziehen die Amerikaner aus dem Irak ab, dann hätte er nicht diese Freiheit, sondern er würde einer kühlen materiellen Berechnung folgen. Dadurch, dass er tut im Wissen, die ziehen nicht ab und ich bin tot, beweist er seine Freiheit. Und in der Exekution dieser Freiheit wird bei Camus der Sisyphus, der da den Stein immer raufrollt und wenn er oben ist, dann rollt er wieder zurück zu einem glücklichen Menschen. Und das ist aber hier bei dieser Darstellung des Absurden eigentlich nicht der Fall. Das heißt, die Formel vom absurden politischen Engagement wird eher als etwas Anklagendes verwendet. Das sind alles Dinge, die sich hoffentlich irgendwann einmal zu einem Gesamtmosaik fügen werden. Weiter sagt sie in diesem Satz, sie wolle eine Schneise der Ordnung in das Chaos schaffen. Ist das wirklich eine Dichterin der Ordnung oder ist das formale Chaos, unter dem wir als Leserinnen und Leser so ächzen, nicht eigentlich ihre Form von Ordnung? Sie sagt, sie hätte das täglich vor Augen, das Ziel wohl auf die Medien. Jeder, der schreibt, maßt sich ein Herrschaftsrecht an. Auch die öffentliche Rede ist ein Privileg. Die Figur, die das nicht hat, wenn sie jetzt davon spricht, von den kleinen Leuten, ist dieser sogenannte Arbeiter, das Wort wird dann noch oft vorkommen, in einer Zeit, wo das alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will, nicht mehr gilt. Und sie meint nun, die politische Arbeit sei eine Bußübung, die sie über sich selbst verhängt hätte, für diese Anmaßung, dass sie spricht. Das ist eine schwierig nachvollziehbare Denkfigur, weit entfernt von den Vorstellungen des der österreichischen Edition Literaturproduzenten und auch weit entfernt von der deutschen Bewegung des Werkkreises Literatur der Arbeitswelt. Wir schreiben über die Arbeitswelt, wir beschreiben sie realistisch, dadurch produzieren wir proletarisches Bewusstsein, wir produzieren Bewusstsein für die Aktion. Sie nennt das hingegen eine katholische Denkfigur. Du hast ein Privileg und musst für dieses Privileg büßen und dich der Organisation derer anschließen, die dieses Privileg nicht haben. Das heißt, politische Arbeit hat in dieser Spätbegründung ein Element von Selbstverleugnung an sich. Du musst das machen, auch wenn du an die Sache nicht glaubst. Bitte speichern Sie das, ja? Weil wenn sich jemand, und wir werden dann hören, dass die Mitgliedschaft in der KP 17 Jahre gedauert hat, wenn jemand von einem beträchtlichen Teil seiner politischen Vergangenheit so spricht, dann ist die Frage, wie er wieder einmal von seiner heutigen politischen Praxis sprechen, wo ist da der große Unterschied? Und dann schreibt sie, die kleinen Leute sind nicht meine Freunde, und das ist richtig, sie hat sich da auch nicht angebiedert, sie hat nie mitgemacht bei dem Proletkult der 68er, bei diesen Alibi-Arbeitern, die junge Intellektuelle in ihren Organisationen hatten, bei diesem Minderwertigkeitsgefühl, das materiell saturierte Bürger, Töchter und Söhne hatten, wenn sie mit Arbeitern konfrontiert waren, bei diesem wahnwitzigen Zuschreibungsprozess, wie er schon im Ausmarxismus produziert wurde. Der jugendliche Arbeiter hat einen weiteren Horizont als der Student, weil er aus der Welt der Produktion kommt. Ja, und das ist ein Satz, der negiert das ganze Bildungsprivileg und der negiert die Macht der Information und den Umstand, was es bedeutet, wenn man über Informationen disponieren kann, wenn man die Neue Zürcher lesen kann und Ähnliches. Das hat sie eigentlich nicht gemacht. Im Gegenteil, die proletarischen Figuren, denen sie sagt, sie würde nicht ablassen, sie zum Gegenstand ihrer Literatur zu machen, etwa in den Liebhaberinnen oder der jugendliche Arbeiter in den Ausgesperrten, der einen linken Background hat, sind nicht sehr positiv gezeichnet. Das fügt sich ein in einen internationalen Strom. Jean-Paul Sartre hat einen empörten Artikel unter dem Titel geschrieben, die Arbeiterklasse ist reaktionär. Und zwar gerade zum Zeitpunkt des großen Bündnisses zwischen Arbeitern und Studenten bei den Renault-Werken. Es hat sich um einen wirklich furchtbaren Einzelfall gehandelt. In einer Automobilwerkstätte sind Arbeiter draufgekommen, dass einer unter ihnen homosexuell ist. Und in einem Ausbruch von Homophobie haben sie dem ein Autoaufpumpgerät in die Rafter gesteckt und auf den Knopf gedrückt und der arme Kerl wurde innen zerrissen. Und Sartre hat diese Sache verallgemeinert, durchaus im Einklang etwa mit Herbert Marcuse. Die Arbeiterklasse ist durch den Konsumismus korrumpiert. Randgruppen sind das historische Subjekt. Man braucht neue Bewegungen. Das war also eine Frontstellung, in der sie damals zwingend durch ihr Milieu drinnen war. Da gibt es etwas im Verhältnis Literatur, Politik und Realität, das unklar ist, das für die Periode ihres linken Engagements unklar ist und das dann wohl auch später für ihre Periode in der Zeit des Widerstands unklar ist. Sie ist zeitweilig in eine Wohngemeinschaft gezogen, und zwar in die der Gruppe Gunzblume, die der charismatische Schriftsteller Robert Schindler gebürtig, nennt man das? Seine sämtlichen Gedichte gibt es gerade in der Buchlandung in Ramsch gegründet hat. Er hat sich dann Kommune Wien genannt, war als Frau im machistischen und alkoholbesättigten Wiener Literaturbetrieb relativ isoliert. Es hat sich Freundschaften ergeben mit Elfriede Gerstl oder mit Marie-Therese Kerschbaumer. Sie hat aber diese Doppler-Bohem und diesen Aktionismus, in dem Figuren wie Otto Möhl eine Rolle spielen, einfach ihr Outfit entgegengesetzt und hat damit äußerst provozierend gewirkt. Es hat ein großes Missverständnis mit der Linken gegeben. Man hat ihr ein prinzessinnenhaftes Auftreten vorgeworfen und eben einen Verstoß gegen diese Macho-Prolo-Attitüde der 68er. Sie wurde gleichzeitig mit Robert Schindler kurzzeitig Maoistin. Das ist etwas, was mich retrospektiv überrascht. Es gab so klare Schichtzuweisungen, wer sich welcher Gruppierung zugezogen hat. Also die intellektuellen Hedonisten waren eher bei den Trotzkisten und bei den Maoisten waren sehr stark die Erstsemesterinnen aus der Provinz, wo sie nicht so wirklich hingehört hat. Und ich sage Ihnen, diese Regeln, wer wo war, die spielen ja bei dieser Generation heute noch eine Rolle. Wo waren sie eigentlich damals? Deswegen ist das überraschend. Sie ist nach Berlin gegangen, 1972, hat das erste Mal in ihrem, das einzige Mal in ihrem Leben mit einem Mann zusammengelegt, mit Gerd Loschütz. Gerd Loschütz hatte Kontakte zur Roten Armee-Fraktion, die sie ja auch in Wolkenheim und Maria Herr Stewart beschäftigen mit ihr. Sie konsolidiert sich auch psychisch, erhält ein Staatsstipendium, hat eine Sendung im Bayerischen Rundfunk, wo sie Krimis rezensiert, und 1972 geht das erste Mal ein Hörspiel von ihr auf Sendung. Wenn die Sonne sinkt, ist für manche auch noch Büroschluss. Über die Bedeutung von Hören und Hörspiel werden wir vielleicht heute noch mehr sprechen. Kurzzeitig lebt sie mit Loschütz, der sich dann von ihr trennt, in Italien. Sie wissen, es hat einen Konflikt im Pentlook gegeben. Alexander lernet Holenia, heute weitgehend vergessen. Der Präsident des österreichischen Pen-Clubs ist wegen des Nobelpreises an den deutschen Schriftsteller Heinrich Böll, dem er Unterstützung der Roten Armee-Fraktion vorgeworfen hat, zurückgetreten, und die österreichische Schriftstellervereinigung hat sich gespalten, eben in den etablierten Pen-Club und in die Grazer Autorenversammlung. Und Evelyn Jelinek war also bei dieser sozusagen linken Ausgabe des Fanclubs. 1973 beginnt sie mit einem Mammutwerk der Übersetzung von Thomas Pynchon's Gravity Rainbow. Sagt Ihnen der Autor was? Ein sagenhafter amerikanischer Autor, die Steigerung von Nummer 49, von dem es, glaube ich, nur zwei Bilder gibt. Eines zeigt einen älteren Herrn, der mit seinem Enkel gerade den Supermarkt verlässt und der sich also irgendwie dem Literaturbetrieb entzieht. Die Übersetzung wird dann von Thomas Pilz überarbeitet und erscheint 1981 unter dem Titel Ende der Parenten der Parabel. Das ist der Beginn einer Übersetzerkarriere, die relativ weit gespannt ist. Das geht also von den Salonstücken Fedos bis zu Oscar Wilde, die Ernst seines Alles war ja in der Josefstadt zu sehen. Ja, und jetzt kommt sozusagen ein inszenatorischer Taubenschlag 1974, fast gleichzeitig tut sie drei Dinge. Sie tritt aus der katholischen Kirche aus, sie heiratet einen Mann, Gottfried Hümstberg, einen deutschen Informatiker, die Beziehung hält heute noch, er verwaltet ihre Homepage, und sie tritt in die Kommunistische Partei Österreichs ein. Das heißt, sie begründet eigentlich in diesem Jahr drei Konstitutionen, dass man aus der Kirche austritt, das ist relativ häufig, aber sie begründet zwei Konstitutionen, die über sehr lange Zeit gehalten haben. Was hat das zu bedeuten? Der Schriftsteller Jean Cocteau hat 1928 den Rappel à l'Ordre verfasst. Das war ein Manifest, mit dem er erklärt hat, jetzt waren wir 15 oder 20 Jahre Avantgardisten, und jetzt hören wir auf, und jetzt werden wir normal. Und jetzt, wir haben die herkömmliche Ästhetik verändert, und jetzt setzen wir sie teilweise wieder in Kraft. Das hat ungeheure Debatten ausgelöst. Herr Cocteau war ein internationaler Schriftsteller damals, und dieser Rappel à l'Ordre hat natürlich vor allem die die jungen Surrealisten, die für ihre Stunde gewittert haben, dass sie den Dadaismus endlich beerben können, ungeheuer vernetzt. André Schied hat einen Schlüsselroman geschrieben, Fallschmünzer, wo Cocteau als Graf Passavant, also ein Kinderverzahrer sozusagen, auftritt. Aber es ist ein bisschen für mich dieser Eintritt so ein Rappel allort, es korrespondiert mir mit diesem Versuch, Ordnung zu schlagen, in diese, eine Schneise zu schlagen und dieses Chaos, das mir ständig vor Augen ist. Es ist die Gegenthese zu dem Romantischen, die Fantasie ergreift nach der 68er, die Kommunistische Partei damals war eine Partei im Retro-Design, das hat sich noch als klassische leninistische Kaderpartei organisiert. Sie ist der Theorie vom Stammokap angehangt, vom staatsmonopolistischen Kapitalismus. Die These war, die Monopole haben ein Bündnis mit dem Staat eingegangen und sich die Welt aufgeteilt. Es sind aber nur 2% der Bevölkerung mit den Monopolen verbunden. Die anderen 98% sind die antimonopolistischen Schichten und die sollen sich unter Führung der Kommunistischen Partei einigen und zunächst einmal eine antimonopolistische Revolution machen. Ich referiere das in aller Ausführlichkeit, weil das ist nicht nur eine sehr trockene Theorie, sondern es ist vor allem eine falsche Theorie. Ja? Also die Monopole haben damals in den 70er Jahren doch schon relativ ausgespielt. Das ist ein Kapitalismus aus den 20er Jahren, ja, wo man sozusagen hochgerechnet hat, es gibt ein paar Monopole. Damals hat schon diese Unübersichtlichkeit auch unter den wirtschaftlichen Subjekten begonnen. Ich glaube auch, dass diese Stammokap-Theorie, die offizielle Kapitalismustheorie der DDR war, auch dazu geführt hat, dass man einfach die beginnende Globalisierung überhaupt nicht gesehen hat. Ja, also die Internationalisierung von Kapital, das nicht unbedingt in der Herrschaft eines Monopols, das war so Paradeunternehmen für diese Theorie, waren zum Beispiel die United Fruit Company. Nicht? Heute heißt das Chiquita. Also die haben wie viel Prozent der internationalen Bananenproduktion monopolisiert und sie haben Chile in der Hand und haben wahrscheinlich den Allende getötet und sonst etwas. Das war die Vorstellung. Und tatsächlich hat es aber damals, und zwar auch schon in dem Chiquita United Fruit Company Sektor, eine ziemliche Diversifikation gegeben. Das heißt, das haben die nicht gesehen. Und was sie nicht gesehen haben, war das, was in Frankreich die Weltklasse eher genannt wurde, nämlich die neue Arbeiterklasse. Also dieser Übergang von klassischen Industriearbeiter zum Dienstleister, zum flexiblen Arbeiter. Da ist wiederum diese Korrespondenz bei ihr, dass sie auch beispielsweise in Rust noch so einen klassischen Betrieb schildert mit 200-300 Arbeitern, die einen Betriebskorps organisieren. Ich weiß nicht, ob es das in den 80er Jahren noch gegeben hat, dass der Chef sich für den Betriebskorps verantwortlich fühlt. Ja? Also mir scheint, dass das damals schon ein wenig anders war. Und der nächste Punkt ist, die KPÖ wollte von der Sowjetunion lernen. Von Russland lernen heißt Siegen lernen. Also das heißt, das ist eine Partei, die ist nicht vergleichbar mit der Kommunistischen Partei Frankreichs und mit der Kommunistischen Partei Italiens. weder an Stärke noch an intellektuellem Potenzial. Die Partei hat ab 1945 das Image einer Russenpartei gehabt, war ab 1949 nicht mehr im Parlament vertreten. Ich erzähle Ihnen deswegen das so ausführlich, weil es ist das schwarze Loch in der Biografie der Elfriede Jelinek. Diese 17 Jahre, was ist da geschehen? Und wenn Germanistinnen, die vielleicht noch im Nebenfach Politikwissenschaft haben, unter Ihnen sind, dann würde ich sagen, das ist einmal eine ideale Diplomarbeit, denn alle diese Leute leben noch und man kann mit denen sprechen und man kann sich das einmal anhören. Wie war das mit der Genossin Jelinek? Also die Partei hat ab 1956, also nach dem Budapester Aufstand, erste Aderlässe erlebt. Damals ist das halbe Zentralkomitee ausgetreten, 1968, angesichts der Intervention der Warschauer Paktstaaten in Prag, also dem gewaltsamen Ende des Prager Frühlings, sind von Ernst Fischer über Theodor Prager eigentlich die ganzen Intellektuellen aus dieser Partei ausgetreten. Es war, es tut mir leid, wenn ich das so sage, eine langweilige Partei, die am finanziellen Tropf der SED, also der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, gehangen ist und die man heute, nachdem ein Vermögen von ca. 3,5 Milliarden per Gerichtsbeschluss der deutschen Regierung zugesprochen wurde, ein Vermögen, das die KPÖ für sich reklamieren kann, als einen Geldwaschsalon der SED bezeichnen kann, eine Partei, die auch als stalinistisch gegolten hat. Die Mitgliedschaft hat bis 1991 gehalten, das heißt also 2 Jahre über den Fall der Berliner Mauer hinaus. Sie ist dann mit den beiden Vorsitzenden der Partei ausgetreten. Es gibt eine Geschichte der langsamen Distanzierung. Schon 1993 sagt sie in einem Interview, dass das Literarische stärker sei als das Politische und dass sie erleichtert sei, wenn man ihr nicht ständig Fragen nach der politischen Relevanz ihres Werkes stellt. Mit heutig meine ich in den letzten 5 Jahren, Äußerungen etikettiert sie die KP-Zeit als den größten Fehler ihres Lebens. Ja, was hat sie dort gemacht? Beim Volksstimmefest hat sie gelesen, für die Friedensbewegung ist sie gereist, sie hat Artikel geschrieben, Aufrufe geschrieben, unterschrieben vor allem, sitzt in Konferenzen, wendet sich dort dem Protokoll nach, nicht zu Wort. Sie hat keinen Einfluss und wird interessanterweise auch in der 1987 erschienenen Parteigeschichte überhaupt nicht erwähnt. Auch in ihrer Literatur spielt das auf den ersten Blick keine große Rolle. Sicherlich sind gewisse marxistische Begriffe, wie der Begriff der Verkindlichung, der Verwandlung von Menschen in Waren, dort wo sie Sexualität und Weiblichkeit beschreibt, relativ stark, aber es kommt kein Marx vor, es kommt kein Lenin vor und vor allem, wenn sie sich mit kommunistischer oder linkssozialistischer Literatur beschäftigen, dann folgt die häufig dem Genre des Entwicklungsromanes. Also es wird der Weg des Helden oder der Heldin zur Erkenntnis geschildert. Und ihre Entwicklungen verlaufen doch eher tödlich und nicht sozusagen erkenntnishaft. Also die direkte Rolle dieses 17-jährigen Engagements ist schwach. Es gibt die Erkenntnis von oben und unten, und das spielt in ihrem Werk eine relativ große Rolle. Sie hat das aber später in den Erlebnissen in der Steiermark, wo die Familie ein Häuschen hatte, in der Nähe von Zuschlag, einer Gegend, die heute agrarisch, ein bisschen industriell und dann auch noch gerade deindustrialisierend ist, beschrieben. Die Rolle der Ökonomie im sexuellen Alltag, also die schon erwähnte Verbindlichung der Frau, die Entfremdung, das spielt eine gewisse Rolle. Sie nennt dann noch die Friedensbewegung, das war wirklich eine sehr bürokratische Sache, und den ostentativen Antifaschismus der Kommunistischen Partei, von dem wir heute wissen, dass er in der DDR einfach nicht gefunden praktiziert wurde. Also was hat sie dort gefunden? Der Tom Wolfe hat einmal über den Tom Wolfe hat einmal über den Radical Chic geschrieben. Und zwar aus Anlass einer Party, die Leonard Bernstein und seine Frau für die Black Panthers gegeben hat. Das ist mir als Erklärung zu banal. Dennoch, wenn Sie versuchen, sich vorzustellen, wenn Friede Jelinek heute bei der WASD Linken in Deutschland, bei Gregor Gysi, bei Lafontaine, das ist vollkommen umfassend. Es waren ihre Lebensjahre von 28 bis 45. Kann man spekulieren, dass das ein Schutzraum war, in den sie sich da zurückgezogen hat? War das ein Rumpelstilzchenspiel? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich... Wie hat die Partei, und zwar jenseits des natürlich Werbens, um eine international immer berühmter werdende Schriftstellerin. Ja, Sie müssen sich das einmal vorstellen, das waren die Jahre sozusagen ihrer großen Erfolge, das waren die Jahre der Klavierspielerin, das waren die Jahre der Verfilmung der Klavierspielerin. Also die KPÖ ist immer kleiner geworden, weil die Mitglieder gestorben sind, und die Elfriede Jelinek ist immer größer geworden. Das ist ein ungeheures Missverhältnis. Wie haben die beiden Seiten einander gesehen? Ich finde, das ist ein Skandal, dass das nicht erforscht wird, denn im Grunde, wenn man einmal von der Bekleidung absieht, muss sie dort doch alles, was ihr Besonderes ausgemacht hat an der Garderobe, abzugeben haben. Und noch einmal ohne zu biografieren, ihre Selbstdarstellungen, es war meine Pflicht, man hat mich getäuscht, man hat mich als nützlichen Idioten behandelt. Das sind ja alles negative Deutungen, aber es muss doch da eine Wunscherfüllung gegeben haben. Also ich kann mir an der Tür, wenn ich einen schlechten Tag habe, überreden lassen, dass ich da irgendeine Zeitung abonniere. Aber wenn ich sie 17 Jahre lang zahle, dann hat sie was mit mir zu tun, irgendetwas. Und dieses Irgendetwas, dieser Wert fürs Ego, der ist also offen und er markiert auch etwas, was für die europäische Intelligenz eine ganz eine wichtige Frage darstellt. Es ist wichtig, dass sie in diesen 17 Jahren viel übersehen hat. Also unser intellektuelles Leben wurde sehr lange von einer modifizierten Form des Neomarxismus sehr stark beeinflusst, die aber ihre Grenze gefunden hat an dem, was seit Solzhenitsyn, seit der Publikation des Arbeiten Gulags offen dargelegt ist und was in Frankreich zur Delegitimierung des Marxismus geführt hat und damit zur Offenheit für die neue Philosophie und eben für die Ideen eines Baudrillard von der Simulation und für die Ideen des Neostrukturalismus für Foucault und Ähnliches. Dieser ganze Komplex ist in der österreichischen Linken, wo man wirklich noch 1975 für den Pol Pot und seine Killing Fields Unterschriftlisten, die sind da so durch den Hörsaal zirkuliert, ja. Das ist einfach rausgefallen und damit haben wir uns teilweise aus einem internationalen Kontext herausgeschlossen. Ich habe Ihnen ja gesagt, es ist nicht nur so, dass ich halt über den Bernhard geschrieben habe und das deswegen gerne analogisiere. Es fällt mir da manches auf und es hat ein bisschen eine ähnliche Absurdität wie die ÖVP-Mitgliedschaft des Thomas Bernhard, die wiederum durchaus materielle Gründe hat. In einem Interview nach der Verleihung des Böll-Preises hat sie gesagt, ich wollte in eine proletarische Partei gehen. Und der Interviewer hat sie nicht losgelassen und hat gefragt, was das heißt. Und sie hat gesagt, das ist eine Partei, die sich für die Arbeiterklasse einsetzt. Für die Arbeiterklasse setzt sich auch der, wenn es sie überhaupt noch gibt setzt sich auch der ÖGB ein, ja, also das ist nicht so zwingend. Und dann fährt sie fort, innenpolitisch bin ich konform, außenpolitisch nicht. Was heißt das außenpolitisch? Ja, ist das eine, wenn Sie gegen die Intervention in Prag war, wieso spricht sie diese vorgeformte Sklavensprache hier in diesem Text? Ja? Sie spricht dann von einer konstruktiven Kritik als Genossin. Das ist alles ein bisschen wie aus der Satire heraus. Ja? Und das ist etwas, wo mir so ein Widerspruch auftut. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Individualisierung und diese gelegentliche ästhetisch perfekte Exzentrizität ihres Outfits beschrieben hat, weil sie mir mit diesem Konformismus in diesen Sätzen gegenüber der KPÖ so schwer zusammengeht. Ja, also da spricht sie etwas über sich selbst, das ist nicht zu biografieren, sondern weil ja auch die Frage sich stellt, ist das eine politische Schriftstellerin? Glaubhaft ist sie in einem Satz, den sie 1988, als sie den Literaturpreis des Landes Steiermark erhalten hat, gesagt hat, ich habe die ärmsten Menschen hier kennengelernt, hier habe ich gelernt, wie die Klassengesellschaft funktioniert. Das ist tatsächlich, wenn ich mich ihrer Terminologie bediene, ein katholischer Satz und kein kommunistischer, weil es ist ein Satz, der von Mitleid diktiert ist und nicht davon, dass die Arbeiterklasse eine historische Funktion hat, wie das ja in der Theorie der KPÖ war. Ne? Die Arbeiterklasse als die unterste Klasse emanzipiert die ganze Gesellschaft. Und sind die Arbeiter frei, dann sind wir eigentlich alle frei, auch wenn wir schön worden sind. Die tiefste Enttäuschung, so Ihre Worte, für sie war es, wie sie gesehen hat, dass es gerade diese Arbeiter, die Nutznießer des Roten Wiens war, die Jörg Haider an die Macht gebracht haben. In ihren späteren Romanen gibt es dann auch viele kleine Leute, die hinauf wollen, also die nicht mehr nur weibliche Opfer, sondern männlicher Tape, der kleine Gendarmen, der sich bereichern wollen und Serienmörder werden. Noch einmal, sie definiert sich als kritisches Mitglied, aber diese Kritik ist nicht zu sehen. Nur, sie liegt nur hinter dem Satz, dass sie vieles übersehen hätte. Erinnert das ein bisschen an Heidi Schmidt, die meine, ich kann mich erinnern, im Jahr 68 gab es immer so Zusammenstöße mit den RFS-Studenten, also den FPÖ-Studenten, und das sind immer so im Hintergrund die FPÖ-Studentinnen, RFS-Studentinnen gestanden und haben geschrien, dass die gegen den RFS demonstriert haben, eine Schande für die österreichischen Hochschulen sind. Ich habe mir immer vorgestellt, wie die Heidi Schmidt im roten Mantel dort gestanden ist. Und dann hat sie die FPÖ verlassen, auch mit so einer sehr reformierten Heide ist kein Demokrat. Es ist nicht der Satz gefallen, wie ich den 300. Judenwitz gehört habe, Reinhard Gauck, wie viele Juden passen in eine Pfeife, wie ich den 300. Judenwitz gehört habe, habe ich mich gefragt, ob ich in der richtigen Partei bin. Das ist ein Satz, der wäre mir entgegen, sondern es war, Haider ist ein Machtpolitiker und eben kein Demokrat und ähnliches. Es war auch eine sehr, sehr schablonenhafte Bewältigung und die haben mich richtig gefreut, wie ich einmal eine Diskussion mit ihr hatte über Gender Roles in der Politik. Ich habe irgendwie gefühlt, wie das mir die Herausstellung der Frau des damaligen Bundespräsidentschaftskandidaten Fischer als eine, die ihrem Mann die Haare schneidet, nicht wirklich gefällt. Und saß dann mit der Heide Schmidt an einem Podium und auf einmal fängt sie wieder an und sagt, sie sind eine Schande für jede Hochschule. Und es war so ein Déjà-vu mit dem vor 35 Jahren mit den Lotenmanteln und jetzt war es halt ein Kaschmir-Ensemble, das sie getragen hat, also auch eine textile Evolution. Es ist von niemandem, es steht niemand unter der Pflicht, ja, dass er über seine politische Vergangenheit Auskunft gibt. Aber gleichzeitig, wenn man eine politische Schriftstellerin ist, wenn man einen relativ hohen moralischen Imperativ hat, wie sie das gegenüber Kurt Waldheim getan hat, dann ist es eigentlich schade, wenn man über das eigene so wenig spricht. Heute, habe ich schon gesagt, dominiert die Missbrauchsthese. Also die Partei hat mit meiner Position gearbeitet, die ich mir im bürgerlichen Kulturbetrieb erworben habe. Ich war eine nützliche Idiotin. Hier waren lächerliche Idiotinnen, das waren alles Machiavellisten, wir sind missbraucht worden. Aber noch einmal, es waren 17 Jahre. Nach dem Austritt 1993 hat sie sich eine Partei ungebundene Kommunistin genannt, immer noch, das entspricht eben die Stärke dieser kosmopolitischen Szene, an die sie mit ihrem Outfit anknüpft. Wenn Sie Koberg-Meyer lesen, dann wird Ihnen als spekulative Erklärung angeboten, Jelinek hätte provokatorisch mit diesen 17 Jahren gegen Bruno Kreisky protestiert, also gegen die Hineinnahme von Ministern, die in der NSDAP oder gar in der SS waren, in die Regierung und gegen die Stützung der Minderheitsregierung der Sozialdemokratie durch die FPÖ unter dem SS-Mann Peter. Und mir reicht das eigentlich nicht. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es auch ein Gewinn sein kann, wenn man sich von der Euphorie der Kreisky Ära und von diesem Selbstwertgefühl, das Kreisky vermittelt hat, nicht hat anstecken und vor allem nicht einvernehmen lässt. Sie hat sich sozusagen die Rolle der Staatskünstlerin erspart. Immer wieder kommen in den Folgejahren die Sätze mit, es war katholisch, so bin ich, mein Sein ist auf dem ausgerichtet. Das hat schon fast etwas Völkisches. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, denn ich denke, die Texte der Elfriede Jelinek sind nicht demütig. Sie ist als Erzählerin eine strenge Richterin. Sie hat wenig Verständnis für die Tricks der kleinen Leute. Sie kennt Täter und Opfer, aber die Opfer, Frauen etwa, sind oft selbst schuld, wenn sie einen hinterlistigen Mann besitzen wollen. 1999 deklariert sie sich als SPÖ-Wählerin. Ich habe gesagt, die Spuren im Werk sind nicht groß. In ihren öffentlichen Äußerungen werden Sie einige finden. Sie war lange Zeit in die gesamte österreichische Linke extrem europakritisch. Das ist ein Europa der Konzerne. Sie hat also noch einmal die Globalisierung ignoriert. Sie hatte einen scharfen Blick für das Alte, das im Grünen steckt, also das Bürgerliche, das Provinzielle, das Romantische, rund um Begriffe wie Natur, Waldsterben, saurer Regen, Naturschutz. Bei dieser Diskussion, bei der ich gestern war, die Regisseurin Ruth Beckermann gesagt, die Verwendung zur Natur hat das Gesellschaftliche kaputt gemacht. Das war der größte Schaden des 20. Jahrhunderts. Also das ist eine klassische linke Position. Ja? Es geht darum, ein perfektes Sozialmanagement zu finden. Das ist eine im heutigen Sinn politisch sehr unkorrekte Position. Also selbst jeder Industrieführer und Gewerkschaftsführer, der um Arbeitsplätze kämpft, muss vorher ein Bekenntnis zur Umwelt ablegen. Hier ist das eben das Sehen, dass es eine Linie von der Romantik zum Nationalsozialismus gibt, wo der deutsche Wald eine große Rolle spielt. Das ist der Linken und ihr gemeinsam. Dann ist es die Opposition gegen den Anführungszeichen Sport, gesehen im Kontext der marxistischen Verbindlichung des nicht nur männlichen Körpers, aber auch als Fortführung von in Anführungszeichen Natur und als Fortsetzung des nationalsozialistischen Körperideals plus einer neoliberalen Variante, also der tüchtige Körper des Sozialkapitalismus. Und dann ist es schließlich die Verdinglichung, die in einer enormen Weise präsent ist, in ihren Überlegungen zum Protest und der Frage des Begehrens. Sie haben in dem Reader ein Interview mit André Müller mit dem Satz, die Unterwerfung unter das taxierende männliche Urteil ist für mich eine einzige narzisstische Verbindung. Ja? Also die Folgen dieser Verbindlichung, ja? dieser männliche Blick, der immer die Sanduhr sucht, das ist genau der Punkt, der das weibliche Wesen seiner Menschlichkeit beraubt, ja? Und es eben auf etwas reduziert. kompliziert. Und das ist ein Punkt, wo es eine große Schnittfläche zwischen marxistischen Theoretikern wie Herbert Marcuse, die das sehr früh verstanden haben, und der Frauenbewegung gibt. Und das bleibt bei ihr lange Zeit vital. Da möchte ich Schluss machen. Gibt es Fragen? Fragen, Kommentare?
Ja.
Der Rieder liegt im, also den sollten Sie bitte dort lesen, weil es nur ein Exemplar gibt, der liegt in der Bibliothek. Und das sind so, das ist wirklich bestimmte Begriffe wie Entfremdung, Verdinglichung oder bestimmte Interviews oder sonst etwas, auf die ich öfter zurückkomme. Ja? Rezensionen von Theateraufführungen, gleichzeitig Inhaltsangaben von sperrigen oder zugänglichen.